Und haben Sie sich tüchtig vorbereitet für die vor uns liegenden Festtage. Aber noch wichtiger ist, dass Gott seine Vorbereitungen getroffen hat. Wir erinnern uns an die großen Zusagen Gottes, wie er uns beschenken will. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es helle. Das ist mein Wunsch für Sie, dass Sie das erleben in diesen Festtagen, die vor uns liegen. Und auch heute im Gottesdienst. Wir wollen miteinander noch einmal das Adventslied singen. Wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 10, die Verse 1 bis 4. Beten. Du ewiger, großer Gott, es sind so viele, auch unter uns heute Morgen, traurig und bedrückt. Es gibt so viele Enttäuschungen, so schwere und bittere Erfahrungen in dieser Welt des Leidens und des Todes. Und da musst du uns deine Freudenbotschaft, dein großes Evangelium so groß machen, dass das sich bei uns allen ereignet, was wir eben gesungen haben. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Lass es jetzt geschehen, dass niemand unter uns ist, der nicht ganz fröhlich wird, ganz erquickt und voll Glauben und Zuversicht durch dein Reden. Lieber Herr, es gibt auch so viel in unserem Leben, was uns von dir trennt. Und dann erschrecken wir, dass wir uns gar nicht nahen können deiner Heiligkeit, deiner Größe, deiner Reinheit. Und darum wollen wir um deine Vergebung bitten, dass du alles ausräumst aus unserem Leben, was vor dir nicht recht ist, was Sünde und was böse ist. Und dann heilige du uns, dass wir deine Diener werden, dass wir brauchbar werden für dich und dass du bei uns einziehen kannst. Alles, was uns sonst bewegt, wollen wir Gott in der Stille sagen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Amen. Weil wir heute keinen Chor haben, wollen wir miteinander einen Kanon singen.
Wir haben den am Adventsabend schon gelernt und die, die es noch nicht können, die werden es jetzt noch heute lernen. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, gelobet sei mein Gott, ist der Text. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott. Und mal bitte alle. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud.
Das sollen Sie natürlich auch so erleben und erfahren. Ich hoffe, dass niemand unter Ihnen sitzt, der sagt, oh, bei mir wird so ein trauriges Weihnachten und dann kommen die Erinnerungen, Mutti ist nicht mehr da oder die Erinnerungen an die alte Heimat oder was das ist. Er ist die rechte Freudensohn. Wir wollen aus 1. Samuel 2 die Schriftlesung heute haben. 1. Samuel 2. In den ausgelegten Bibeln, Seite 268 im Alten Testament. Heute spielen die Feministen eine große Rolle. Nun, in der Bibel gibt es Frauen, die ihres Wertes sich wohlbewusst sind. Aber das war nicht so, indem sie die Rolle des Mannes kopiert haben, sondern indem sie gemerkt haben, was Gott aus ihrem Leben macht. Und das ist in der Tat so, dass wir Männer den Frauen danach schauen können, wenn Gott ihr Leben benutzt und etwas Großes daraus macht, dann sind das die großen Zeugen des Glaubens. Dazu gehört auch die Hanna, die Mutter des Samuel. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Sagen Sie bitte nicht so schnell, Sie hätten keine Feinde. Das sind nicht die Feinde, die uns vielleicht mit Recht kritisieren, weil wir manches falsch machen, sondern die Hanna hat ja viel miterlebt. Die hatte da eine Nebenfrau, so ein Sexprotzentum, die da immer gesagt hat, ich kriege Kinder und du keine und so. Und da gibt es so Verbitterungen, die unseren Menschenwert heruntersetzen. Da gibt es Menschen, die uns entehren können. Und da fängt es an, dass Gott uns einen neuen Lebensinhalt gibt und unseren Wert uns festschreibt. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn. Und er hat die Erde darauf gesetzt. Dann singen wir das Lied, die Nacht ist vorgedrungen. Lied 14, die Verse 1 bis 4. Gesang der Maria, das ist heute unser Text, Lukas 1, Vers 46 bis 55. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Heiland. Denn er hat seine Magd in ihrer Niedrigkeit angesehen. Siehe, von nun an werden mich alle Geschlechter selig preisen. Denn er hat Großes an mir getan, der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er vollbringt machtvolle Taten mit seinem Arm und zerstreut alle, die in ihrem Herzen hochmütig sind. Er stößt die Machthaber vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungernden sättigt er mit Gutem und lässt die Reichen leer ausgehen. Er denkt an seine Barmherzigkeit und nimmt sich seines Dieners Israel an, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Herr, löse unsere Zunge, dass wir dich preisen und rühmen können. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt wieder so in der Weihnachtszeit, dass überall die Weihnachtsgrüße versandt werden. Manche, die höre ich schon stöhnen und seufzen, obwohl das eine nette Sitte ist, dass man einander grüßt, aber die kommen überhaupt nicht mehr klar und überlegen sich halt mal, Meyers, haben wir letztes Mal keinen Gruß geschickt, aber Sie haben uns einen Gruß geschickt. Nun schicken wir diesmal einen Gruß, aber Sie schicken uns keinen, weil wir letztes Mal keinen schickten. Dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was wir tun sollen. Sie wissen es wahrscheinlich noch, wen Sie grüßen sollten und wer einen Gruß verdient hat. Da gibt es schöne bunte Karten, handgeschriebene Grüße, die gefallen mir am allermeisten. Wenn noch eine persönliche Spur drauf ist und vor allem, wenn das nicht bloß so ein Allerweltsgruß ist, sondern wenn einer sagt, wie er sich noch erinnert an eine Begegnung oder wenn etwas Persönliches aufblitzt. Einer hat es mal so originell gemacht, er schrieb einen vervielfältigen Brief und wenn man den Brief las, da stand drin, er hätte die Adressen auf dem Umschlag alle persönlich adressiert als einen persönlichen Gruß und ich ging nochmal zum Papierkorb und nahm das raus und habe mich gefreut über diesen persönlichen Gruß. Das ist eben nicht das Persönliche. Und auch mit der Bibelbotschaft ist es so, dass wir die Weihnachtsgrüße Gottes persönlich bekommen. Ich finde das so gut, dass die Evangelisten das so uns überbracht haben, wie ihnen etwas wichtig wurde von dem großen Lichtschein, den sie bei Jesus gesehen haben. Aus der Riesenfülle haben sie ein Stück begriffen und das uns weitergegeben. Und ähnlich wird es gewesen sein, wenn die Hirten durch die Nacht liefen in Bethlehem und dann an den Türen klopften und den Menschen noch in der Nacht erzählten, was sie dort in der Krippe fanden. Es sind persönliche Zeugnisse. Und die Weihnachtsbotschaft muss durch sie in ihrer persönlichen Eigenart weitergesagt werden. Manche, die scheuen sich, weil sie denken, sie könnten das nicht so tun, wie ich es mache. Das wäre ja auch völlig verkehrt. Sie müssen das mit ihren Worten, mit dem, was sie entdeckt und gefunden haben. So sollen sie es weitersagen und erzählen, was sie dort entdeckt haben, so wie die Weisen aus dem Morgenland zurückkehrten und es in ihrer Art weitererzählt haben. Wir haben hier die Maria vor uns, die etwas erzählt von dem, was sie entdeckt hat in diesen Weihnachtstagen. Und das ist eine Sprache, wo man sagen muss, so müsste man eigentlich singen können wie die Maria. Aber vielleicht geht es Ihnen manchmal so bei einem Weihnachtslied, das Sie in diesen Tagen zur Hand nehmen, dass Sie sagen, oh, da möchte ich es mit meinen Worten gar nicht mehr probieren. Wie das der Paul Gerhardt in den dunklen Tagen des 30-jährigen Krieges gesungen hat, das bleibt unerreicht. Er hat das so meisterhaft sagen können. Ich denke immer wieder, Gott kann jedes Wort benutzen, das aus der Tiefe des Herzens und der Seele kommt, dass es anschaulich und lebendig die Größe Gottes und die Größe des Evangeliums besingt. Man hat manchmal den Eindruck, dass bei uns heute Leute nach dem Evangelium suchen und am liebsten das in einem Satz haben oder in einer trockenen Verpackung, so wie man vielleicht mathematische Formeln auseinandernimmt und zusammenpacken kann, oder wie man einen Stein aus dem Wüstensand von den Archäologen ausgraben lässt. Das Schöne am Evangelium von Jesus ist, dass es immer von Menschen erzählt wird, die etwas erlebt und erfahren haben. Und so soll heute Morgen vor uns nochmals die Maria stehen, mit dem Eindruck, den sie dort gehabt hat, vor der Geburt Jesu, mit den großen, schönen Worten, die sie hineinruft. Und wir können viel von ihr lernen, dass diese Weihnachtstage auch bei uns Tage werden, wo wir Gott preisen über der großen Gabe seines Evangeliums. Mir fällt zuerst an ihrem Lobgesang auf, sie muss dauernd Gott rühmen. Sie muss dauernd Gott rühmen. Da ist ein Buch erschienen. Wir haben es in ein paar Gruppen schon beredet, von der Tatjana Goritschewa, diese Philosophiedozentin aus Leningrad, die mal auch in unserer Gemeinde gesprochen hat. Und da schreibt sie ihre Erfahrungen nieder, die sie hatte, als sie als Emigrantin in den Westen kam. Und sie sagt, es sei für sie schon merkwürdig gewesen, wie sie das erste Mal in den Frankfurter Bahnhof eingefahren sei. Und sie schaut zum Fenster raus und zu ihrer Begleiterin sagt sie, lauter Schilder. Die Werbung war ihr ungewohnt. Und dann sagt sie, da oben, was ist denn das? Das sind zwei große M auf der Bahnhofshalle. Die Begleiterin gesagt, das ist eine Sektfirma. Und sie schreibt dann an diese Erfahrung, wenn man sich im Westen umsieht, da wird das Merkwürdigste angepriesen. Aber ich treffe keine Menschen, die von Gott reden und die von ihrer Seele reden. Und sie erzählt dann weiter, wie sie in einer Gemeinde Dienst tat und ein Stück auch des Gemeindelebens dort miterlebt hat. Sie schaut den Schaukasten an und sie sagt dann schließlich zu dem Pfarrer, sagen Sie mal, die sagen ja gar nichts von Gott. Dann sagt er, es wäre auch schlimm, wenn man das nach außen merken würde, dass ich Pfarrer bin. Diese Angst, irgendwo ein Wort von Gott zu sagen, und wo die Christen sich selbst anpassen und so weltlich wie irgend möglich reden, damit sie ja nicht auffallen. Das ist merkwürdig bei der Maria. Ich will Gott erheben. Was heißt denn das? Ein altmodisches Wort. Sie kennen vielleicht auch aus der Musik, dass dieser Lobgesang oft als das Magnificat bezeichnet wurde. Das bedeutet Gott groß machen. Das hat die Maria als ihre Aufgabe angesehen. Ich will Gott groß machen. Ja, jetzt sagen Sie mal bitte, Gott ist doch groß. Wir brauchen ihn doch nicht noch groß zu machen. Was können wir denn da groß machen? Ja, das meint doch bloß, in dieser Welt ist Gott nicht groß im Blick der Leute. Die meisten Leute sind Gott davongelaufen, leben ohne ihn. Darum ist es eine so gottlose Welt, obwohl doch Gott ganz nahe ist. Er kommt uns ganz nahe, unsichtbar. Wir könnten ihn direkt fassen, finden, greifen. Jetzt ist wichtig, dass da ein paar Leute sind, die es der Maria nachmachen. Und Gott ganz groß machen. Schön, dass sie Päckchen geschickt haben und Liebe weitergegeben haben. Weihnachten ist nicht das Fest der Liebe nur, sondern das Fest, wo wir Gott groß machen. Wir wollen es allen wieder sagen und den Leuten wieder das Wissen zurückschenken, dass Gott sie umgibt, dass Gott sie sucht, dass Gott ihnen nahe kommt. Meine Seele erhebt den Herrn. Die Maria sieht das als ihre Aufgabe an, es allen weiter zu sagen. Obwohl sie, als sie dieses Lied sagen, wahrscheinlich hatte sie nur eine Zuhörerin. Das war die Base Elisabeth, die sie besucht hatte. Das macht überhaupt nichts aus, wo Sie Gott groß machen. Und wenn das nur ein Mensch ist, den Sie besuchen, wo Sie sagen, dem will ich an seinem Krankenbett, in seinem schweren Leidenslager Gott groß machen. Und dann schauen Sie einmal an, was erzählt sie denn da über Gott? Sie macht ja keine erfundenen Sprüche, sondern sie gründet ja auf die großen Offenbarungen Gottes. Ich freue mich über Gott, weil er mein Heiland, mein Retter ist. Das ist ein persönliches Lebenszeugnis, das sie da ablegt. Da erzählt sie einfach und sagt, Gott ist mein Beistand, mein Helfer. das steckt an in dieser Welt des Klagens und des Jammerns und des Leidens. Wenn Sie fröhlich auftreten können und sagen, ich habe in meinem Leben auch viel Schweres erlebt, aber ich habe entdeckt, wie Gott mein Gebet erhört. Das ist ein großer Lobgesang, da wird Gott groß gemacht, da wird Gott erhoben. Dann erzählt sie, er hat meine Niedrigkeit angesehen. Nun war die Maria niedriger als andere Menschen. Wir wissen nichts, was sie hätte schlechter gemacht als die anderen bürgerlichen Menschen in ihrer Umgebung. Normalerweise sind wir ja alle sehr stolz. Und auch der gottlose Mensch unserer Tage ist sehr eingenommen von seinen guten Taten und von seinen Lebensmaßstäben und er denkt gar nie daran, sich als niedrig zu bezeichnen. Im Gegenteil, er sieht sich sehr groß. Das ist ja der Maria erst bewusst geworden, als Gott in ihr Leben hineingegriffen hat. Erzählen Sie das doch, wie das bei Ihnen war. Erzählen Sie das weiter, wie Sie erschraken über der großen Schuld Ihres Lebens. Wie Gott Ihnen Ihre Sünden so erschütternd vor Augen gemalt hat. Und als Sie dann entdeckt haben, Jesus starb für mich. Und dann gab es die große Vergebung, dieses reine Machen, das so frei macht, so fröhlich. Er hat meine Niedrigkeit angesehen, Gott hat sich um mich gekümmert. Dass Gott die Schlechten und die Verlorenen sucht, das können nur die sagen, die selbst einmal sich vor Gott in seinem Licht gesehen haben. Und das macht unseren weihnachtlichen Lobgesang aus. Wenn wir etwas an Gott rühmen, dann ist es dieses große Wunder, dass er sich zu uns heruntergebeugt hat, dass er uns sucht, dass Gott mit uns etwas vorhat. Wir haben einen großen Wert mit unserem Leben, auch wenn wir in den Augen der Leute unwert sind, auch wenn wir Versager sind, auch wenn wir Dinge falsch machen. Wenn Gott uns ruft und sucht, dann ist das so groß, weil uns das erst diese Sicherheit gibt, die wir brauchen. Er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er hat Großes an mir getan. Es ist wunderbar, wenn man diese Lebensgeschichte so erzählen kann und sagen kann, vielleicht auch in den letzten Lebenstagen oder als das Vermächtnis an die Zurückbleibenden in seiner Todesstunde, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und dass Gott etwas mit mir vorhat, das ist wichtig. Die Demut der Maria war nicht so, wie sie immer wieder meinen, dass sie sich verkrochen hätte und gesagt hätte, ach, ich bin halt nichts und ich kann nichts und ich bleib halt ungeschickt und ich mache alles falsch, sondern sie sagt, von mir werden noch Generationen reden. Christen haben ein Selbstwertgefühl, nicht weil sie größer wären als andere, sondern weil sie wissen, dass Gott aus ihrem Leben etwas machen will. Das sollen sie erkennen, Gott braucht sie für seine Dienste. Und Gott ruft uns und dann wollen wir uns zur Verfügung stellen und uns freuen. Sie rühmt auch an Gott, dass sein Name heilig ist. Dass sein Name heilig ist. Das ist normalerweise etwas, wo man sich verstecken wollte vor Gott und erschrecken. Wenn Gott heilig ist, das passt doch nicht zu meinem unreinen Leben, zu den dunklen Gedanken bei mir. Aber bei Maria war das gerade die Freude. Der, der heilig ist, der bricht in mein Leben ein. Und wenn Gott kommt, dann wird er sogar mein Gemüt und meinen Sinn, meine Seele mit hineinnehmen und heiligen. Dann wird mein Leben ein Tempel Gottes. Ich will ihn preisen und ihn rühmen. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Das wird weitergegeben von den Müttern und Vätern zu den Töchtern und zu den Söhnen. Und das wird immer wieder neu erlebt. Macht Gott groß, erzählt das aus eurem Leben. Ihr habt das ja so wunderbar erfahren. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Wenn man das immer wieder hört, wie das Menschen aus ihrem Leben erzählen, die Älteren erliegen manchmal der Gefahr, dass sie so tun, wie wenn sie das ganze Leben in dieser Frömmigkeit gelebt hätten. Und viele von uns kamen aus der harten Ablehnung gegen Gott heraus, aus dem Hass gegen ihn. Und dann hat uns die Barmherzigkeit Gottes eingeholt. Das sind die bewegendsten Geschichten, die wir weiter erzählen können. Bei Maria, da war es noch eine schöne Jugendbekehrung, als Gott sie rief und in Dienst nahm. Aber bei vielen von uns waren es abenteuerliche Geschichten, wo die Barmherzigkeit Gottes ganz groß aufleuchtete. Macht Gott groß, erzähl das alles allen weiter. Wir müssen Gott rühmen. Und das ist der schönste Lobgesang, der in unserer Welt erklingen kann. Also so viele Leute, die klagen, dass sie von Gott nichts sehen. Die wollten gerne von Gott was sehen, von den Taten Gottes. Sagen, ich habe noch nie was von Gott erlebt. Ich sehe nur die Welt, wie sie abläuft, die Menschen, wie sie handeln, die Geschehnisse, die sich ereignen. Ich sehe doch von Gott gar nichts. Sagen, ich wollte nur einmal ein Zeichen von Gott haben, dann wäre ich zufrieden. Wie kommt die Maria nur dazu, dass sie die Taten Gottes rühmt? Ach, die hat's gut, vor 2000 Jahren ist das vielleicht noch passiert, aber heute, was passiert denn noch Großes? Und dann gibt's andere, die legen das so aus und sagen, aha, das ist ein aktuelles Wort in der Bibel. So wird sicher heute auch manchmal gepredigt. Gott stößt die Machthaber vom Thron. Also, wir müssen das Regime von Südafrika stürzen. Alle Christen, vereinigt euch. Wir müssen Revolution machen. Zerschlagt die morsche Gesellschaft der Bundesrepublik. Oder wie die BRD dann dazu sagen. Und dann sagen, das steht doch alles drin. Guck doch, die Maria war die erste Revolutionärin. Ach, Feministin war sie auch noch. Das passt prima zusammen, da hat man schon die Predigt fertig. Taten müssen heute gemacht werden. Taten, nicht Worte. Lasst uns endlich zu Taten schreiten und lasst uns zerschlagen, was uns im Wege steht. Steht das eigentlich da? Wo hatten die Maria revolutionäre Taten ausgeübt? Wäre genügend Anlass gewesen, so nächtlich so ein paar römische Soldaten abzuknallen, nicht? Hat sie nie gemacht. So ein Messer in den Bauch zu stecken. Nix steht da. Was meint sie denn mit den Taten? Von was redet sie? Und wir müssen ganze Klarheit hier haben, liebe Schwestern und Brüder, sonst wird alles falsch in unserem Leben. Die Maria war eine stille Frau. Und sie kehrte nachher an den Platz wieder zurück und machte nicht viel Worte und auch nicht viel Aktionen. Was sie entdeckt hat und mit diesen Worten beschreibt, ist die Gnade Gottes. Aber die Gnade Gottes als Tat zu bezeichnen, genau das tut sie. Eine größere Tat gibt es in dieser Welt überhaupt nicht. Jetzt haben sie Maria verstanden. Indem sie sagt, Mensch, was ist das? Ihr könnt die Welt revolutionär verändern von vorne bis hinten. Sie bleibt die alte Welt. Ihr könnt die Regime von gestern stürzen und neue an die Spitze setzen, sie werden so sein wie die alten. Aber das Große, was geschieht, wenn die Gnade Gottes, die Nähe Gottes, die Zuwendung in Liebe einen Menschen ergreift, was geschieht denn dann? Dann auf einmal wird ein, da geschieht der Umsturz. Da sind plötzlich schwache, unbedeutende Leute. Ja, aber die müssen doch morgen das Heft in die Hand bekommen. Nein, gerade nicht. Wie liefen die Reichsgottesgeschichte weiter? Doch nicht, dass die Christen das römische Imperium ergriffen haben, das war ein Zeichen des Niedergangs der Gemeinde Jesu. Da war der kleine Jüngerkreis. Und selbst der hat noch seine Verluste gehabt, sodass am Ende nur 11 waren und da waren dann untreue Leute dabei. Aber die Gnade Gottes war mit diesen Aposteln und sie haben Gemeinde gebaut. In aller Stille hat sich das vollzogen. Gott vollbringt machtvolle Taten. Wir müssen umlernen. Meinen Sie, die großen Taten werden in den Zentren der Machtpolitik dieser Welt gemacht? Das ist immer so falsch, wenn Christen meinen, dort müssen sie auch noch mitmischen. Die großen Taten werden über den gefalteten Händen vollbracht beim Gebet.
Die großen Taten werden vollbracht, wo Menschen sich in die Nachfolge Jesu rufen lassen. Große Taten werden vollbracht, wo Menschen heute in aller Stille im Gehorsam Gottes arbeiten. Das ist doch das Bild, was uns Maria gibt. Das heißt doch nicht, dass Christen sich zurückziehen brauchen. Bitte nehmen Sie, was Sie mit Ihren Gaben ergreifen können in dieser Welt. Bitte gehen Sie hinein, wo sich eine Tür für Sie öffnet. Aber Christen brauchen nicht, dass die ganze Welt ihnen zujubelt. Nein, in aller Stille handelt Gott. Und da sollten wir uns auch gar nicht so arg bewegen lassen von dem, was gerade in den Medien dran ist und was aktuell ist. Manchmal hat man den Eindruck, die Christen plappern auch nur nach, was jede Zeitung schon redet. Die großen Taten, an denen kommende Generationen uns einmal prüfen werden, ist das, ob wir heute uns leiten lassen von Gottes Geist. Dann werden wir Entscheidungen treffen können, die noch in der Nachwelt bestehen. Dann werden wir weiter handeln können als nur für den Augenblick. Taten werden von dir gewogen. Gott, du stößt die Reichen weg. Das sind Leute, die haben alles in Hülle und Fülle, machtvolle Leute. Gott lässt sie auf der Seite liegen. Das sind nicht revolutionäre Worte, wie wir meinen, sondern das ist das Handeln Gottes in der Weltgeschichte. Da ist eine kleine Gemeinde gegenwärtig in Persien. Lass doch den Khomeini reden und wüten, wenn nur die Gemeinde Jesu bei ihrem Auftrag und bei ihrem Dienst bleibt. Oder in Äthiopien, oder in Mosambik, oder in China. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Gott macht seine Geschichte so, wie er es durch die Jahrhunderte hindurch gemacht hat. Und die Geschichte auch der Christenheit, die hing nie dort daran, wo die Christen Macht und Einfluss hatten, sondern den treuen, kleinen, unbedeutenden Leuten, die mit dem Wort Gottes lebten und Gott dienten, an diesen Maria-Gestalten. So freut sich die Maria an den mächtigen Taten Gottes. Gott wirkt wunderbar und groß in der Niedrigkeit. Dort, wo schwache Leute sind, dort ist Gott am Wirken. Jetzt möchte ich mich nochmal absichern. Es gibt heute so einen Spruch, der hier und da in unserer Kirche vertreten wird, dass Gott automatisch bei den Armen sei. Das ist ein Quatsch. Steht nirgendwo in der Bibel. Sondern bei den armseligsten Gestalten, die nichts in der Hand haben, aber die Hand Gottes fassen, das sind die Starken, das sind die Unüberwindlichen. Die können die Welt besitzen. Die sind die, die Geschichte machen. Noch das Letzte. Gott löst seine Zusagen ein. Das gehört mit dazu, zu diesem wunderbaren Lobgesang. Da erinnert die Maria daran, wie die Verheißungen Gottes nun erfüllt werden, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Wenn man dann die Abrahamsgeschichte wieder liest, da stößt man an die große Geschichte, wie Gott den Bund macht mit dem Abraham. Und der Bund, das ist eine Verfügung, wo Gott festlegt, was er alles noch an Heil in dieser Welt wirken will. Die Maria erkennt in diesem Augenblick, alle diese großen Worte sind erfüllt und bestätigt. Ich hoffe, dass Sie das Alte Testament so lieb haben wie das Neue Testament. Denn das ist ja so, dass all die großen Zusagen ans Volk Israel nun eingelöst sind. Erfüllt. Ich darf mich darauf berufen und sagen, Herr, du hast so große Worte gegeben. In deinem Bund an das Volk Israel, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt nun auch mir. Ach, wie wunderbar. Das sind Worte, die mir gelten, was du den Vätern versprochen hast. Da darf ich mich einfügen lassen in den großen Bund. Und dann brauchen wir nicht zu sorgen um die Zukunft, sondern dann wissen wir, Gott führt seine Geschichte zu Ende. Das geht durch die Jahrhunderte hindurch. Die Maria hat noch nicht gewusst, wie die Sache weitergeht. Sie stand ja noch schon in allernächster Zeit vor einem schweren Ereignis. Eine Mutter, die in ein paar Monaten ein Kindlein erwartet, der wird das etwas bang werden und sagen, hoffentlich geht alles gut. Aber wenn sie sich dann noch auf eine weite Reise machen muss und dann erlebt, dass sie keine Unterkunft hat, vielleicht sind manche unter uns, die haben eine dunkle Zukunft vor sich und sagen, wenn du wüsstest, wie krank ich bin und wie viel Schweres vor mir liegt, einer, der keinen Arbeitsplatz hat oder der seinen Arbeitsplatz bald verliert oder der keinen Studienplatz bekommt. Ist nicht toll, wie die Maria sagt, Gott löst alle seine Zusagen bei mir ein. Ich weiß das sicher und fest. Was Gott dem Abraham versprochen hat und was er den Vätern verheißen hat, das gilt mir ganz persönlich. Und darum steht sie da und singt bloß ihre Lieder und freut sich und sorgt sich nicht um den morgigen Tag. Da können wir viel lernen von Maria. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr, jetzt will ich erleben, was du tust in meinem Leben. So müssen sie sprechen. Amen. Wir singen von dem Adventslied 401, Hosianna, Davids Sohn. Vom zweiten Vers ab bis zum sechsten Vers, 2-6. Beten. Herr Jesus Christus, unser Mund ist so oft stumm und in diesen Weihnachtstagen, da sind es nicht nur die Menschen, die uns umgeben, die all diese materiellen Gedanken haben, sondern wir oft selbst. Wir hängen an so viel Äußerlichkeiten, anstatt dass wir dich rühmen und dich preisen. Zeig uns dies, wie wir vielen anderen in diesen Tagen nun von dir erzählen dürfen. Einfach von dem, was wir mit dir erlebt haben. Löse uns die Zunge, dass wir freimütig davon erzählen und dass wir es nicht in einer verkrampften, sondern in einer natürlichen Weise tun können und viele andere teilhaben lassen an deinen Segnungen, dass wir ihnen zeigen, wie uns deine Worte gelten.
wie wir uns freuen können an deinen großen Zusagen. Und dann gib doch, dass diese Freude nicht bloß eine Freude ist, die tief innen in unserem Herzen ruht, sondern die auch durchbricht, dass wir auch äußerlich fröhliche Menschen werden und auch darin ein Zeugnis für unsere Umgebung darstellen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für so viele in unserer Nähe, die in diesen Weihnachtstagen voll Trauer und Leid sind, dass sie doch dich erkennen, deine Weihnachtsfreude durch dein Kommen. Mach das über den Sterbenden und Schwerkranken groß, über den Depressiven, auch über so vielen jungen Menschen, die keinen Lebensinhalt mehr haben. Gib doch, dass das Evangelium, das verkündigt wird, viele erreicht, viele fröhlich macht, auch hier in unserer Kirche, wenn Menschen kommen, die dich nicht kennen, so gib doch Entscheidungen für dich, dass Menschen in deine Nachfolge treten und dir gehorsam werden. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben, es ist nimmer viel zum Mitteilen. Wir haben ja nach jedem Gottesdienst hier um 9:30 das Angebot eines Nachgesprächs. Wenn Sie bei sich nicht klarkommen mit der Advents- und Weihnachtsfreude, gehen Sie hinüber. Dort können Sie persönlich sprechen unter absoluter Verschwiegenheit. Im Clubzimmer des Gemeindehauses drüben, jetzt gleich anschließend. Ich möchte Sie bitten, das wahrzunehmen. Wir haben den neuen Notizenzettel, den gelben, den brauchen Sie. Alle unsere Gottesdienste und Veranstaltungen sind auf dem Notizenzettel verzeichnet. Bis zum Altjahrsabend, da liegt noch der alte auf, Nummer 68. Das ist ein weißer Zettel. Nehmen Sie den mit. Helfen Sie auch in Ihrer Nähe, wo neue sind, die zum ersten Mal da sind. Begrüßen Sie die auch gleich richtig. Und dann helfen Sie denen, dass sie die richtigen Veröffentlichungen zur Hand haben. Und dann Bescheid wissen, wann wir an den Weihnachtstagen Gottesdienst haben. Der erste Gottesdienst am Heiligen Abend, der ist ganz auf die Familien mit Kindern ausgerichtet. Dort freuen wir uns, wenn die Kinder auch fröhlich sind. Das ist dort keine Störung. Zweite Gottesdienst um 10 Uhr da, sind wir dankbar, wer da ausweichen kann und nicht an die Kinder gebunden ist, wer zum zweiten kommt. Da haben wir immer genügend Platz und das ist ein schöner Gottesdienst, der vom Chor gestaltet wird. Kinderkirchweihnachtsfeier heute um 17 Uhr. Dort hinten liegt auch bei den Auslagen, das sind alles wichtige Sachen, dort liegt auch noch dieses Blatt aufwärts, das ist ein Verteilblatt. Wenn Sie ein Besüchlein machen wollen, nehmen Sie das doch mit. Darum haben wir das dort hingelegt, Ihnen als Hilfe. Ein Adventsblatt liegt dort und ein Blatt zum neuen Jahr. Ein sehr gutes Blatt, das gestaltet ja Frau Dorothea Hille über die Bibel. Unser Opfer heute ist für unseren Dr. Kilgus, der in Pakistan in einem Stammesgebiet, das ist an der Grenze nach Afghanistan, arbeitet. Wir sind ja so froh, dass wir konkrete Verbindungen haben, auch mit solchen Männern und Frauen, die da im Dienst der Liebe stehen, in der wichtigen Missionsarbeit vom Missionshaus Wiedenest. Eine große Arbeit dort in Pakistan, eine neue ärztliche Arbeit, ein Hospital wurde dort aufgebaut und dort geschieht viel praktische Hilfe. Wir wollen auch an ihn denken in diesen Weihnachtstagen und an die anderen aus unserer Gemeinde, die irgendwo in der Welt im Dienste Jesu im Einsatz sind. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.